Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Angesichts manch vorhersehbarer Politikerinterviews, verrät Karin Mioska im Gespräch mit der Süddeutschen, geht mir manchmal schon so etwas durch den Kopf wie: Und was, wenn ich jetzt einfach was auf Chinesisch sage oder singe oder mitspreche, weil der oder die sowieso immer das Gleiche sagt? Ach, das juckt mich schon manchmal. Vielleicht traut es sich Karin Mioska ja jetzt am Samstag, dem Tag ihres 15-jährigen Jubiläums als Moderatorin der Tagesthemen. Frohe Kunde aus Kassel, schreibt Tilman Spreckelsen in der Frankfurter Allgemeinen. Was, ist die Dokumenta-Chefin Sabine Schormann endlich zurückgetreten? Könnte man als Leser denken, aber der Artikel dreht sich um die Kasseler Löwenburg. Wie antisemitisch ist der Kunstbetrieb? Fragt allerdings im Feuilletonaufmacher der FAZ Claudius Seidel. Seidel hat den Hamburger Bahnhof und die Akademie der Künste besucht, zwei Ausstellungsorte der Berlin-Biennale. Ihr Kurator Kader Atia begreife die dortige Kunst nach eigener Aussage als kulturellen Widerstand. Widerstand gegen wen? Fragt Seidel und kommt zu dem Schluss: gegen Juden. Das Problem ist, dass es dieser Diskurskunst kaum um Kunst geht und noch nicht einmal um Politik, schreibt Seidel weiter. Kunst wäre ein Verfahren, das Widersprüche zulässt, Ambivalenzen erträgt und seine Kraft genau dort entfaltet, wo die Begriffe nicht mehr weiter wissen. Und Politik würde versuchen, die Konflikte zu analysieren und Lösungsvorschläge zu entwerfen. Der Dekolonisierungskunst ist beides aber meistens zu kompliziert. Sie arbeitet mit der Moral und als Reich des Bösen hat sie Israel identifiziert. Nur wie konnte es so weit kommen? Ist das der Konformismus und Opportunismus eines Kunstmilieus, das, schon mangels eigener Substanz, sich eben der geistig-politischen Richtung anschließt, die es für die Dominante hält? Fragt Seidel weiter in der FAZ. Ist es der Reflex einer antiimperialistischen Linken, die ohne das scharf konturierte Feindbild Israel die Übersicht verlöre? Apropos Linke. Im Bundestag gibt es keine relevante linke Kraft mehr, behauptet Christian Baron im Feuilletonaufmacher der Süddeutschen. In den aktuellen Debatten der Großstadtmilieus kommen arme Menschen kaum vor. Das hat System und es wird sich rächen, prophezeit er und gibt ein Beispiel aus dem Kulturbetrieb. So ist es im Film und am Theater in weiten Teilen nicht länger erwünscht, etwa die Rolle einer Transperson an einen Schauspieler zu vergeben, der als Cis-Mann gilt. Wer den Part eines türkischen Gemüsehändlers nicht zumindest mit einem türkeistämmigen Deutschen besetzt, der kann sich auf was gefasst machen. Interessanterweise verlangt aber niemand, dass der türkische Gemüsehändler auch von einem Gemüsehändler gespielt wird. Der Wunsch nach Echtheit endet also exakt bei der sozialen Klassenzugehörigkeit, was den Verdacht nährt, die Kulturelite wolle den Pöbel fernhalten aus ihrer Lebenswelt. Rainer Brandt wollte wohl den Ernst aus seiner und unserer Lebenswelt fernhalten. Vor 50 Jahren führte der Synchronsprecher die Spaß-Synchronisation ein, schreibt Christian Erl im Tagesspiegel. Damals startete die britische Krimiserie Die Zwei mit Roger Moore und Tony Curtis im ZDF. Brandt verlieh nicht nur Curtis seine Stimme, sondern machte als Synchronbuchautor auch die deutschen Texte lustiger. Erl nennt folgendes Dialogbeispiel. Die beiden Privatermittler stehen vor der offenen Tür eines verdächtigen Hauses. What do we do now? We go in? I'm not going in there, heißt es im Original. Und in der deutschen Fassung? Was riecht denn hier so streng? Bist du das? Ich hab ja heute früh geduscht. Nur ein sauberer Mensch darf ein fremdes Haus betreten.